Besenwagen Linie 152 auf dem Weg nach Berlin. Haltestelle Regierungsviertel ist das Ziel und auf dem Weg gibt es noch einiges zu besprechen und zu klären. Besenwagen kümmert sich um die Community. Von Leipzig nach Berlin ist ja einiges an Zeit und wir sind gespannt auf den ersten Gast, der hauptsächlich Besenwagen-Hörer ist und meines Erachtens nach kein Listing auf Procycling-Stats hat. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und die Fahrscheine werden von Rafa spendiert. Thank you.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Enduco. Heutiger Partner ist mal wieder Enduco, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Was macht Enduco? Die Jungs und Mädels von Enduco haben es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man ja nur die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind, und einem Personal Trainer, der zwar individuell ist, dafür aber deutlich mehr kostet. Mit Enduco bekommt ihr eine App, die euch einen ganz individuellen Trainingsplan generiert und diesen jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich etwas bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden dort ebenfalls verplant. Natürlich richtet sich der Plan ganz nach euren Saisonzielen, die ihr dort hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24/7 nach ihm richtet und dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant sein. Die App könnt ihr ganz einfach 2 Wochen lang kostenlos testen. Geht dafür auf enduco.app/besenwagen. So, Fossi, du warst beim Bikefitting.
Ach so, ey, was für eine Überleitung hier, direkt reingeschmissen. Ja, ich war beim Bikefitting und ich bin jetzt ja ein, wie Andi mich genannt hat, Influencer. Das, was ich definitiv nicht bin. Aber ja, ich habe ein neues Video rausgekommen auf dem Outside-YouTube-Kanal, wo ich von unserem liebenswerten Kadir beim Bikefitting begleitet wurde.
Unterstützt meinen Buddy Fossi mit seinem Vlog, also guckt euch das an.
Vlog. Guckt euch an, wenn ihr da unten guckt, einfach folgen. Nein.
Like, genau. Comment, share, you know.
Ja, genau. Wir hauen uns hier wieder in die Shownotes, wie letztes Mal eben genau nicht gemacht mit den eBay-Kleinanzeigen, wo ich per Direct Message gefragt wurde, wie dein Account ist. Und ich habe einen Zuwachs von über 109 Followern.
Echt?
Ja, ja, das ist krass. Also ich habe, glaube ich, eBay Kleinanzeigen bald mehr als einige auf Instagram.
Machst du dann da bald auch Content?
Machst du auch blauen Haken?
Da versuche ich auch einen blauen Haken zu bekommen, wie auf Instagram.
Ja, wie du dich da anbiederst, Paul, da passt deine eigene Bezeichnung für das, was du gerade machst, eigentlich besser.
Ja, als natürlich. Influencer. Mir fällt die Seife momentan sehr, sehr oft runter, muss ich sagen.
Ja, aber wir haben eben schon vorher besprochen.
Aber vielleicht, ja, übrigens, Video ist sehr gut, geht drauf, ist zum Teil lustig. Outside YouTube-Channel, jeden Monat neues Video bis unbound.
Ja, also vielleicht musst du dir in Zukunft keine Sorgen mehr machen, wenn dir die Seife runterfällt, weil wir haben ja schon besprochen, vielleicht können wir dir hier auch so Nacken organisieren, den du dann in Berlin mit dir rumführen kannst, beziehungsweise der dich ein bisschen beschützt, weil es wurde ja scheinbar auch dein Kennzeichen geleakt im Video. War vielleicht auch Absicht vom Videografen, weiß man nicht genau, aber ich meinte ja schon, Abu Chaka dürfte ja eigentlich nichts zu tun haben zurzeit, der ist ja frei.
Ja, genau, Leute haben sich dann gefragt, warum ich es denn geblurrt oder warum es geblurrt wurde. Ja, Privatsphäre halt. Und da hattet ihr natürlich den genialen Einfall, dass ich einfach Abu Chaka fragen sollte.
Ein bisschen Schutz, so kannst du dir leisten.
Ja, die haben Zeit und damit du auch dich hier im Internet weit genug aus dem Window rausliegen kannst.
Aus dem Windows.
Aus dem Windows, genau.
Wie schlecht war der?
Der war sehr schlecht, aber.
Ja, der kam irgendwie gerade so ein kurzer Einfall.
Das war ein richtiger Dad-Joke. Aber nee, Scherz beiseite. Die brauchen sich bei mir bitte nicht melden. Ich glaube. Nein.
Das wäre witzig auf jeden Fall, wenn es passieren würde. Also. Nee, wer Content auch hier für den Besenwagen?
Ich glaube nicht, dass er drüber reden dürfte. Amazon, erstens.
Ich kann auch schon das Amazon Special in 10 Jahren mit Paul Voss vor mir sehen.
Ja. Mit Outside. Ja, okay.
Wie auch immer, genau. Das war übrigens aber eine einzige News, glaube ich, die ich euch mitzuteilen habe.
Und wir haben gar nichts zu erzählen. Also.
Doch, ich mache morgen auch ein Bike-Fitting.
Yeah.
Yeah. Aber ich mache kein Video.
Für was?
Zum Sitzen.
Ja, ja, aber für welches Rad?
Für mein Rad, was ich habe.
Und warum?
Weil ich habe ja so ein bisschen Rückenbeschwerden.
Ja, aber ne, also bei Rückenbeschwerden, das ist ja, was wird mir sicherlich zustimmen, es reicht, also es hilft halt nicht, wenn man den ganzen Tag auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Ne? Also man muss halt auch Sport machen.
Ich lieg ja meistens auf dem Sofa. Das
hilft auch nicht.
Das Sitzen am Schreibtischstuhl, das passiert hier nur einmal in der Woche, wenn ich den Podcast aufnehme.
Aber ja, ist ja eher gut. Ich meine, wo gehst du hin zum Bikefitten?
Zur Elsenbach Sportdiagnostik in Köln, natürlich. Wo ich schon immer gefittet wurde. Bis auf die letzten 2 Jahre, wo ich einfach kein Fitting gemacht habe.
Warum gehst du nicht zu Fonsinos Best
Bikefitting? Fonsinos Best ist Düsseldorf. Düsseldorf. Bergisch Gladbach ist einfach logistisch weit weg.
Ja, und Old Friends, Elsenbach.
Schuster bleibt dann leisten.
Alles gut. Paul Voss kommt ja auch nicht zu Fonsinos Best.
Also können wir quasi aufteilen, Köln gehört Elsenbach, Düsseldorf gehört halt Fonsi und Berlin gehört Diagnose Berlin. So, das ist halt Abu-Chaka. Abu-Chaka hat überall den Nacken her.
Es haben alle genug zu tun, so. Bikefitting läuft. Ich habe auch die Woche schon Rückmeldungen bekommen hier, so Fanzuschrift. Wir sollen mehr Bikefitting-Talk hier machen. Das wäre immer super interessant.
Ja, guckt euch mein Video an. aber jetzt, ich habe ja letzte Woche meinen eBay-Kleinanzeigen-Kanal quasi gepusht. Hat sich auch gelohnt, wie gerade schon erwähnt. Und ein Österreicher hat von mir eine Weste gekauft, die in keinem sehr guten Zustand ist. Aber ich glaube mittlerweile, dass er sie nur gekauft hat, damit ich drauf unterschreibe. Weil er hat mich darum gebeten, drauf zu unterschreiben. Daher gehen die Grüße raus. Er hört uns wahrscheinlich jetzt gerade auch. Und die Unterschrift ist auf der Brust oder das Herz ist. Und ich hoffe, er freut sich daran. Aber schön, oder?
Ja, freut mich für dich.
Ich glaube nicht, dass du so abgeranzte Klamotten noch auf eBay Kleinanzeigen verkaufst.
Klar.
Die sind in keinem sehr guten Zustand, aber ich habe sie noch verkaufen können. Mit Unterschrift.
In keinem sehr guten Zustand.
Genau. Nee, sonst.
Krieg keine Überleitung zu den 5 weiteren Themen hin. Dieser Komm von Pogacar und Ayuso ist ja direkt wieder gefallen an Viktor Campenaerts. Also nach dem Medienecho beim letzten Mal zu urteilen, Viktor Campenaerts jetzt Top 5 Tour de France auf jeden Fall, guter Anwärter. Scheint doch nicht so die herausragende Leistung gewesen zu sein von Pogacar.
War es ja auch nicht, das war ja auch schon zu dem Zeitpunkt bekannt, das haben ja die Rechner direkt alle ausgerechnet, die anscheinend immer vorm Fernsehen oder vorm Computer sitzen und Segmente stoppen per Hand oder Strava-Segmente einfach in Watt pro Kilogramm und Bam ausrechnen.
Bam.
Ja gut, Thema ist jetzt schon langweilig. Viel interessanter finde ich, was Chris Froome gesagt hat, der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Zeitfahrräder. Aber der ist ja, halt, glaube ich, mittlerweile eh auch mehr Influencer als Rennfahrer, muss man sagen. Also YouTube, oder wie nennt man das denn? Ist ein Vlogger, oder?
Ein Vlogger,
genau. Die Vloggers.
Eine schrecklich nette Vloggerfamilie. Genau, ist ein Vlogger und ja, finde ich interessant auf jeden Fall mit den Zeitfahrrädern. Aber stell mir vor, das passiert wirklich.
Dafür plädiere ich ja schon seit Jahren. Also, aber es würde hauptsächlich scheiße aussehen, weil ich früher nie gut auf dem Zeitfahrrad gesessen habe. Ich hatte damit immer Probleme. Und ja, warum nicht? Einfach mit einem normalen Rad, so wie es da vorher auch schon mal war. Also,
ja, aber das vorher. Ja, vorher war aber 1940, ne?
Nee, das ist gar nicht so lange her. Also wer ist denn in den 90er Jahren kam das ja erst auf.
Ja, aber ich finde, das sieht halt ziemlich beschissen aus, wenn die auf einmal so auf dem Straßenrad Zeitfahren fahren.
Ja, aber Zeitfahren ist ja einfach eine andere Disziplin als Straßenrennen. Warum?
Ja, das heißt ja auch Zeitfahren.
Ich finde es mega spannend.
Ja, innerhalb von einer Rundfahrt ist es ja dann auf einmal eine neue Disziplin.
Ich finde, man sollte es mal austesten, auf jeden Fall.
Oder einfach noch mal ein Bahnrennen damit reinmachen.
In so eine Rundfahrt. Aber wenn sie mit Straßenrad fahren, ist es ja trotzdem auch ein Zeitfahren. Ja. Also da müsstest du es ja komplett rausnehmen, in deiner Ansicht nach.
Nee, dann wärst du ja auf dem gleichen Rad.
Mit Straßenrad.
Aber dein Argument war ja gerade, dass die Disziplinen mixen. Nur weil es mit dem Straßenrad fährt, ist ja trotzdem noch ein Zeitfahren.
Ja klar, weil es mit einem anderen Rad ist und so weiter.
Ich bin strikt dagegen. Ich finde, man muss mal UCI-Regeln machen, die Sinn ergeben und die Sportler dahin bringen, sich nicht weiter zu gefährden. Das wäre mal eine Möglichkeit. Da bräuchte man, glaube ich, diese Debatte nicht haben.
Das war ja Hauptargument von Chris Froome eigentlich, dass man mit einem Zeitfahrrad auch einfach im normalen Straßenverkehr nicht sicher trainieren kann und deswegen sollte man das vielleicht mal in Frage stellen. Das war also sein Argument. Aber also, da habe ich jetzt gerade eine gute Überleitung zum Thema, was nicht aus unserer Liste steht, passt aber da gerade so gut, dass ich das mal reinwerfe. Habt ihr, das war jetzt gestern Montag, das neue Rennen in Spanien geguckt? Rhein, Klassiker,
Paraíso. Ich musste leider, ja, wie so selten, den ganzen Tag arbeiten, habe echt gar nichts davon mitbekommen, leider. Außer, dass Lennart Kemner Vierter geworden ist und Jai Hindley Sechster, glaube ich.
Ja, ich fand es mega langweilig, muss ich sagen.
Aber an sich schon ein ganz geiles Rennen, ne? Also vom Profil her sah es vielleicht so ein bisschen, ich glaube, die ersten Ausgaben von Strade waren auch langweilig, weil die Streckenkenntnisse halt auch noch nicht da sind und so, ne? Jetzt hat halt einfach Luzenko alles auseinandergenommen. Mhm. Aber was ich hier so gehört habe, muss das Rennen auch ultra schwer gewesen sein. Also vielleicht war es auch deswegen so langweilig, weil die auch einfach nicht mehr, viel mehr da machen konnten. Also es war ja wirklich nicht so actionreich am Ende. Aber schon wieder so beeindruckende Strecken einfach, ne? Fand ich jetzt. Jetzt, ich meine, um wieder zur UCI-Regel zurückzukommen, jetzt nämlich meine Frage. Sind so Rennen, also Strade, Strade Bianche, Troboleon und eben das jetzt, sind das noch Straßenrennen oder sind das Gravelrennen?
Straßenrennen. Ich finde diesen Begriff Gravel echt irreführend in dem Kontext, weil es sind, also die Straßen, die sie ja da fahren, also ich finde zum Beispiel, kennst du das Rennen GP Herning in Dänemark?
Ja, da ist ja auch so eins, genau.
Ja, nee, aber genau, das ist ja nochmal, also da ist ja mega breit. Also das, was wir jetzt gesehen haben, das war ja fester Gravel. Also es war ja einfach nur.
Aber es Gravel.
Nein, hör mir zu.
Wo ist der Unterschied jetzt zu einem Gravel-Rennen?
Nein, du lässt mich ja nicht aussprechen. Das ist ja, was ich letztes Mal schon gesagt habe, letztendlich sind die Straßen besser als, keine Ahnung, wir in der U23 in Polen auf Straßen gefahren sind, weißt du? So vor 10 Jahren. Und das ist ja wie in Girona, da hast du auch zum Teil so smoothen Gravel, das ist einfach nichts anderes als Asphalt, ja, oder als schlechter Asphalt. Und ich finde, dann zum Beispiel GP Herning und Troboleon, das ist dann ja schon fast so, wo man sagt,
Da braucht man so, Gravelrad.
Ja, also da ist auf jeden Fall so, wo du sagst, Straßenrad ist auf jeden Fall grenzwertig. Der wäre schon gut, wenn es ein bisschen mehr Komfort hätte. Aber ich finde, jetzt so gestern, da fahren die ja trotzdem mit 28 oder 30er Reifen. Ne? Also das ist kein Unterschied vom Equipment, vielleicht übersetzungsmäßig, aber du fährst nicht ein anderes Rad. Und ich finde, solange du mit einem Straßenrad fahren kannst, das ist wie Roubaix, ist ja auch kein Gravel, also da fährst du auch nicht mit einem Gravelrad. So, und ich finde, solange gehört es zum Straßenradsport. Also sobald du halt ein Rad brauchst, wo du 35er, 40er Reifen fährst, was auch Gravelrennen sind, einfach mit tiefen, also wo du richtig einsinkst, Strade sinkst du ja auch nicht unbedingt ein. Ja, das ist, kann schon mal vorkommen, aber nicht zwingendermaßen. Und dann auch, wo du eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem flachen Kurs von ungefähr 30 hast oder 32, das ist ein Gravelrennen.
Okay. Aber ich merke schon, es ist Zeit für die UCI, für Klarheit zu sorgen und auch Regeln für Gravel-Bereich aufzustellen. Ja?
Das wollen sie auch diesen Monat machen, den Kalender rausbringen und Regularien für Gravel-WM und sowas. Aber
ja, ich finde halt langsam den Unterschied. Ich sehe den Unterschied langsam nicht mehr.
Also jetzt zum Beispiel das Belgian Ruffle Rides in San Diego ist ja auch eigentlich mehr ein Straßenrennen, wo du halt im Gelände fährst, als
ein reines Gravel-Rennen. Also merkst du die Verwirrung, die da ist?
Ja, ja, genau. Es wird so vermarktet, aber es ist natürlich, du fährst mit einem Straßenrad und breiteren Reifen so. Aber wie gesagt, man muss schon nochmal unterscheiden. Also GP Herning zum Beispiel fand ich krass. Also das mit einem normalen Rad zu fahren ist schon ziemlich, ziemlich irre. Aber leider ist halt der Asphaltanteil so hoch. Aber da fährst ja durch so Vorgarten-Steinbeete. Ist das ja ungefähr. Kann man das vergleichen? Und das halt
aber wird ja mit normalem Rad gefahren.
Also genau. Genau, wird trotzdem mit normalem Rad gefahren. Deswegen finde ich, ist das eher noch ein Straßenrennen. Ja, ich finde das aber interessant. Ne? Es ist ja jetzt letztendlich ist ein bisschen back to the roots, weil Anfang der 20. Jahrhundert, also als Radsport quasi so erfunden wurde in dem Sinne, da sind die ja immer nur auf solchen Straßen gefahren, berghoch, bergrunter. Und da waren das halt deren Straßen, die sahen halt so aus. Und wir gehen das quasi eigentlich so einen Schritt zurück und machen das wieder. Und ich finde, bei einem Tagesrennen finde ich es geil, muss ich sagen. Rundfahrten weiß ich auch nicht, ob man es jetzt zwingen oder erzwingen muss, da durchzufahren. Aber so ein Tagesrennen, Strade ist ein geiles Rennen. Vielleicht wird das ja auch zum geilen Rennen, was wir da gesehen haben am Wochenende.
Ja, ich glaube, ist Basti noch da?
Ja, ich bin noch da, ich höre euch zu. Ich habe das Rennen nicht gesehen, leider. Ich wollte es echt gucken. aber hat gestern nicht funktioniert und es sah auf jeden Fall im Vorhinein gut aus und klingt jetzt auch in der Erklärung spannend. Schade, dass ich nicht gesehen habe. Mal gucken, nächstes Jahr vielleicht kriege ich das ja hin. Ihr seid aber, glaube ich, ausdiskutiert, ne? Ich bin nämlich gerade beim nächsten. Nee, ich bin gerade beim nächsten Thema schon am Nachrecherchieren, nämlich habe ich auch aufgeschrieben. Wann schlägt Hannes Wilksch eigentlich ein? Das kann nicht mehr lang dauern. Habt ihr den mal so beim Training verfolgt?
Ja, ich bin mit dem trainieren gefahren. Zwei oder dreimal auf Mallorca, als ich da war.
Lecko funny. Also, der hat da spätestens diese Sakalobra-Einheit, hast du die mitbekommen?
Ja, also erstmal liebt er den Berg ja da eh. Also ich glaube, der wird den heiraten, wenn man Berge heiraten könnte. Und ich glaube, das war ein Tag, nachdem
wird
ich...
Wird er den Namen auch annehmen, oder?
Ein oder zwei
Hannes Mal Sakalobra.
Hannes Sakalobra oder Hannes Kalobra. Hört sich noch besser an. Was hat er da gemacht? Rekord aufgestellt oder...
Nee, also es ist eine Trainingsfahrt von 125 Kilometern. Na, das ist die falsche,
warte. Ich glaube, der musste einen Tag musste der hinfahren und zwei oder dreimal Sakalobra fahren.
Nee, das ist es aber auch gar nicht. Also, okay. Oder vielleicht ist er dann sogar mehrfach gefahren, aber allein die Trainingsblöcke, die er da absolviert hat, der ist halt echt nicht schwer, der Junge, ne?
68, ja.
Nee, ich glaube weniger. Oh, Hannes... Schreib mir.
Warte mal, 65 war das, genau, 65. 65.
Schick ein Bild von der Waage.
So wie ich
ungefähr. Genau.
Also auf Pro-Cycling-Stats wiegt er 62.
Ja.
Nee, so leicht war er, bevor er gemerkt hat, dass es zu leicht ist. Das hat er definitiv nicht mehr.
Ja, der fährt sich dahin, dann fährt er nach Sakalobra, fährt er anscheinend 20-Minuten-Test oder irgendwas dergleichen und auch wieder zurück, aber fährt er die ganze Zeit auch Intervalle vorher, nachher. Ich weiß nicht, ob das ein Trainingsprogramm von DSM ist, vermutlich, oder ob das irgendwie ein Testprogramm ist. Fährt eine Stunde mit 225 Watt hin, fährt dann zum Warmfahren schon mal 7 Minuten, na, 310, das ist jetzt noch nicht weltbewegend, dann fährt der Sakalobra 20 Minuten 401, hängt dann noch, weil der Berg noch nicht zu Ende ist, 6 Minuten 371 dran und fährt damit 26 Minuten 20 oder sowas, was schon unter den Top 20 oder 30 Zeiten ist an dem Berg. Und auf dem Rückweg dann nochmal weiter Intervalle, 4 Minuten 400, 10 Minuten 371, 20 Minuten 330, am Schluss nochmal 10 Minuten 380. Ja, stabile Einheit und ich würde sagen, für einen Hannes Wilksch, den wir bis jetzt noch nicht so massiv im Vordergrund gesehen haben, würde ich tatsächlich erwarten, dass wir das dieses Jahr merken an Ergebnissen.
Macht ihm jetzt doch nicht so einen Stress, ganz ehrlich, der hat erstmal eine richtige Saison gefahren.
Erstmal Druck machen.
Toursieger.
Nee, aber
nee, Hannes, also, das wird gut dieses Jahr, glaube ich.
Nee, der fährt, ich glaube, der startet auch mit einem. Der fährt relativ viel auch mit dem World Tour Team dieses Jahr. Ja, der war schon fit im Training. Aber wie Andi schon sagt, man braucht jetzt keinen Druck machen. Der hat auf jeden Fall Talent. Das ist nicht die Frage. Motiviert ist auch. Aber mal gucken. Den müssen wir hier übrigens auch mal reinholen. Der ist nämlich auch Besenwagen-Fan.
Ja, aber er ist noch KT-Fahrer.
Erstmal Tour gewinnen. Wie Ballerstedt. Erstmal Rennen gewinnen, dann komme ich.
Siehst du, Hannes, ich habe es probiert, dich reinzuholen. Das ist nicht so einfach hier, die wollen nicht die Jungs. Nee,
die Tür ist schwierig.
Die Tür ist schwierig, ja, das stimmt. Ja.
Kommst du auch mit Abu Chaka nicht rein.
Ja.
Ja, das werden wir sehen.
Behandeln wir das Pimmel-Thema eigentlich heute?
Ja, wenn du es gerade schon erwähnt hast mit Pimmel, ich finde es interessant, das Pimmel-Thema. Und Andi hat ja auch einen Aufruf. Erzähl mal, Andi, was ist deine Mission?
Nee, nicht seine. Also die Mission gibst du jetzt raus.
Doch, nicht meine Mission.
Nee, natürlich ist es seine Mission. Er leitet ihr.
Ich leite sie überhaupt nicht, aber ich habe mich schon immer gefragt, Mission Pimmel, wie einer trotzdem geschafft hat. Also es gibt bei der Tour de France jemanden, der ist nur dafür da, blöde Sprüche oder eben Pimmelbilder von der Straße zu entfernen, bevor das Fernsehen kommt.
Und wir wissen alle, Männer haben großen Drang, Pimmel auf die Straße zu malen, wenn sie Farbe in der Hand haben und die Straße eh schon bemalen. Also der Typ muss richtig gute Arbeit abliefern.
Ja, vor allen Dingen, also ist ja echt so, der kommt ja schon Stunden vorher über die Strecke und dass danach nicht nochmal einer hingeht und das malt. Also es muss wahrscheinlich dann sogar nochmal jemanden in der Regie geben von der Übertragung, der diese Bilder quasi rausnimmt. Und dahin, das ist, weil ganz ehrlich, das muss doch zwischendurch mal dann nochmal einer hingemalt haben.
Gäbe auf jeden Fall, wenn es nicht so gut funktionieren würde, gäbe es auf jeden Fall einen Cycling Out of Context Zusammenschnitt oder irgendwas von einfach nur Pimmeln auf der Straße.
Versucht's aber nicht. Vaginas.
Also, dieses Jahr.
Vaginas.
Besenwagenhörer, schaffen wir es, einen gelben.
Einen gelben vor allem.
Einen gelben.
Mit Simpsons.
Ja.
Ja, also, was Andi sagen will, er hätte gerne, dass ihr alle mit Farbe hinfahrt nach Frankreich und ganz viele Pimmel auf die Straße.
Nee, das hätte ich nicht gerne, aber ich frage mich schon, warum das noch keiner geschafft hat.
Na jetzt.
Und, Paul, jetzt, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern? Also, da bist du ja auch noch gefahren. Jens Kolkelehre, ne? Der hat einen Fanclub. Und die malen immer Pimmel auf die Straße.
Und da schreiben sie Jens
dann
dran.
So irgendwas dahin. Genau. Jens der größte Pimmel oder so schreiben die dann da auf Flämisch drunter. Und die haben auch immer so Plakate und sowas dabei gehabt. Kannst du dich da nicht dran erinnern?
Nee, ich habe mich so sehr auf Pimmel an der Straße.
Okay, nächste Gast, international, Jens Kolkelehre.
Ja, das soll er mal erklären, woher das kommt.
Na gut. Interessantes Pimmel-Thema auf jeden Fall. Hatte ich letzte Woche gesagt mit den kleinen Teams, wie die gut fahren, also in Anführungsstrichen Teams aus der zweiten Reihe, war das vor 2 Wochen. Auf jeden Fall finde ich, geht das irgendwie so weiter, oder? Wonti zieht ganz schön einen durch. Dann irgendwie die französischen Teams machen auch ein bisschen Tara. Also irgendwie ist das ein bisschen durchmixter als die letzten Jahre, oder? Also so ein bisschen, so mehr Teams holen sich da irgendwas ab und nicht nur, keine Ahnung, die Koenig. Ich finde, das ist immer noch überragend, wie die Saison bis jetzt läuft. So,
das ist spannend, ne? Also es macht ja Spaß. Ja. Ne?
Und genau,
endlich
aber,
ist kein Team ja, Sky mehr.
Genau, ja. Aber was ich interessant fand, die Tour-Nominierung, eigentlich war es nicht überraschend, aber irgendwie doch, dass Uno X nicht mit dabei ist. Finde ich ein bisschen schade. Fürs Rennen, fürs Team, für alle irgendwie, oder?
Ja, Andi? Wer hat jetzt die Wildcards bekommen?
Ja, alle französischen Teams halt.
Nee. Zwei französische Teams haben die Wildcards bekommen.
Natürlich.
Nee, Alpecin und Akea, die haben sich darüber qualifiziert, dass sie die ersten beiden
Pro-Teams
sind.
Ja, und ja dann gut, aber dann gibt es noch zwei. Genau, ja, also alle französischen.
Total Energies, also Direkt Energies. Macht für mich ja auch Sinn, wie die aktuell fahren, sportlich. Und dann hat noch BMW eine Wildcard bekommen, die sich jetzt sportlich natürlich dann nicht so für angeboten haben wie Uno X. Also aus sportlicher Sicht macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und
naja,
wer aber bei der Tour de France schon mal mit dabei war in den letzten Jahren, weiß, dass da BMW ja sehr viel
und sagen wir so
Werbung macht, sagen wir mal so.
Es bleibt der Trost, nächstes Jahr sind sie dabei.
Wollen sie die Europe Tour gewinnen?
Haben sie nicht ab 23. World Tour Status beantragt? Uno X?
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, die müssen sich ja auch. Außerdem müssen sie sich auch bewerben. Ne? Es gibt ja mehrere Lizenzen, die auslaufen.
Ich dachte, das gelesen zu haben.
Ja, man spielt mit dem Gedanken, aber man hat gleichzeitig auch gesagt, sie würden den Step in die World Tour nur machen wollen, wenn sie dafür bereit wären. Das heißt, dass sie halt die Fahrer da so weit haben, dass sie eben das Niveau erreichen, auch dann natürlich reinwachsen wollen und also nicht zwangsläufig. Wenn natürlich jetzt der Druck dann irgendwann wächst, wir müssen oder wollen unbedingt die Tour de France fahren, sehe ich da auch erstmal nur den Weg über die World Tour tatsächlich, weil es wird nicht einfach, Alpecin und Akea da von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.
Ja gut, aber du kannst ja jetzt schon schauen, ich glaube, die sind mittlerweile schon vor Alpecin, weil die rasieren gerade noch nicht so richtig. Und wenn Uno X nur annähernd so weiterfährt, dann haben die auf jeden Fall eine Chance, die ersten beiden Teams.
Es wird auf jeden Fall schwer. Und wenn sie das eben nicht haben, dann glaube ich auch mit nur 2 Wildcards, die Tour da ausgibt, was ich eigentlich ein bisschen wenig finde. Also man könnte die Tour de France ja auch gerne mit einer Mannschaft mehr fahren, meiner Meinung nach.
Ja, aber das Problem ist ja, es sind ja 4 Wildcards, nicht nur 2. Die andere muss ja mit dazuzählen, die sind ja nicht World Tour. Und somit sind das so viele Teams wie sonst auch immer. Nur, dass er jetzt automatisch qualifiziert bist über die Europe Tour.
Gut, das ist halt mit 22 Teams an 8 Fahrern, hast du 176 Starter.
Genau, und das ist auch das.
Das fände ich okay, weil
Genau.
Ja, wenn du schaust bei den ganzen World Tour 1-Tagesrennen, werden ja bis zu 25 Mannschaften geladen mit 7 Startern. Also ja, es kommt so irgendwie auch so um den Dreh da raus, aber ob man jetzt nicht auch mit 184 oder 100, jetzt muss ich alles noch im Kopf rechnen, 192.
Ja, aber du weißt ja nicht.
Oder auch mit 200, ja, also warum
willst du nicht 200? Ja, aber du weißt ja, das ist nicht nur das, es sind ja andere Komponenten, weshalb das zum Teil auch nicht möglich ist, mehr Leute zuzulassen. Es geht ja nicht rein, da dieses eine Team dazu, es geht ja auch um Logistik, alles, was da hinten dran hängt und auch um Finanzen. Ne? Das ist ja, jedes Team kostet ja die ASO auch so und so viel Geld, deswegen werden sie, glaube ich, nicht mehr reinnehmen. Also müssen, sie wollten es ja auch schon reduzieren, immer unter dem Deckmantel der Sicherheit. Aber es war ja letztendlich, ging es auch darum, ein bisschen Kosten zu sparen, weil es einfach schon echt mega teuer ist. Ja, wie auch immer.
Man hätte es ihnen gegönnt. Deswegen
auch BBB-Hotel drin, damit die Hotels umsonst bekommen.
Ja, stimmt. Ja, UNO vielleicht ein paar Hotels noch aufmachen. Oder kostenlose Sprit für Tross von Tour de France.
Aber einfach ein geiles Team, Mann. Die machen es halt einfach richtig, ne? So. Und ist jetzt auch der Zeitpunkt angekommen oder erreicht, wo ich die Fahrer zum Teil nicht mehr kenne. Oder zum ersten Mal höre oder sehe. Und mit den ganzen Norwegern oder denen sehe ich eh nicht mehr durch. Irgendwie heißen die alle gleich. Die sehen auch alle gleich aus. Also, weißt du, so alle halt wie Skandinavier. Boah, das wird auf jeden Fall, muss ich noch ein bisschen was üben bis zur Tour, ey. So mit Namen und.
Kannst ja froh sein, dass die nicht mitfahren.
Ja, aber dann bei Trek, da der eine, und dann bei De Koenig sind ja auch welche. Und nee, bei Quickstep natürlich nicht De Koenig. Also.
Ja, die fahren auch alle schnell, ne?
Ja, alle
auch
von denen.
Auch ein guter Grund für dich, dass nicht noch mehr Teams am Start halt einfach sind, ne? Ein paar ja, Namen weniger zu lernen.
Ja, und dann sehen die auch alle gleich aus mittlerweile. Wer hat das gesagt von euch? Dass
oh ja, Rot ist schon sehr dominant dieses Jahr im Fahrradfeld, ja, ne?
Also aber welches Lotto Team? Und BNB? Akea.
Stimmt, Lotto und Akea, die
Lotto waren und Akea, genau, je nachdem, welche Qualität der Stream hat, ist einfach eine Mannschaft.
Ja, BNB und Bora ist auch nicht so weit auseinander.
Ja,
das, auch schwierig, das dann noch hier bei diesen spanischen Rennen mit Kern, Pharma, das war schon auch.
Ja, stimmt, und Kern, oh ja,
Kern
und dann noch.
Kern und BNB, finde ich, sieht auch gleich aus.
Ja.
Na gut.
Okay.
Wir sind Haltestelle, ne?
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Mit auf der Fahrt nach Berlin sitzt Clark mit uns im Besenwagen. Und wir kommen auf die philosophische Frage, was ist eigentlich das Wertvollste, was wir im Leben haben? Unser Leben selbst? Unsere Gesundheit? Unsere Wohnung oder das, was drin ist? Unser Auto, der Besenwagen? Was ist es bei dir? Und ist es gut versichert? In unserem Fall wären es Kfz, Gebäude oder Hausratversicherung, eine bessere Kranken- oder eine Lebensversicherung. Denk mal drüber nach. Denn Clark ist Experte und hat da schon so einige Tipps. Du solltest deine Versicherung auf deine Lebenssituation anpassen und wenn die sich weiterentwickelt, auch deine Versicherung anpassen. Das übernimmt gerne Clark für dich. Und das Ganze kostenlos und digital. Du trägst deine Versicherung in die App ein und Clark macht für dich deinen Bedarfscheck. Zeig dir also auf, wo du über- oder unterversichert bist und auch, wo du ein paar Dollars sparen kannst. Registrierung und Anmeldung sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Clark wählt für dich aus 160 verschiedenen Versicherern aus. Wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt's nochmal Beratung von den freundlichen Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Es gibt mit uns auch nochmal ein Goodie oben drauf. In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für 2 hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30€ Gutschein bei Amazon abstauben. Du bist als Besenwagenfahrer schon zufrieden mit Clark? Empfiehl die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50€ von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Jo, wie schon angekündigt, Haltestelle Regierungsviertel. Wir sind am Bundestag angekommen und begrüßen zu unserer allseitigen Überraschung Heiko Maas. Hallo.
Hey, hallo allerseits. Ist nicht nur eure Überraschung, ich bin mindestens genauso überrascht, dass ich bei euch im Besenwagen gelandet bin heute.
Ja, also regelmäßige Hörer haben es mitbekommen. Ich habe das vor 2 oder 3 Wochen mal gefragt, wer eigentlich hinter diesem Social-Media-Account steckt, weil da auch Team Heiko Maas angegeben ist und dieser Account sämtlichen Radsportmedien, inklusive natürlich uns, folgt. Da dachte ich mir, da ist ein Radsport-Fan am Start und ich fragte mal, wer das ist, und es hat sich gemeldet, Heiko, persönlich.
Ja, das stimmt auch. Ja. Also meine Mitarbeiter, die den Account auch betreuen, machen die politischen Sachen und ich mache die wirklich wichtigen selbst. Also ja. Zumindest die, die interessant sind und Spaß machen.
Aber gibt es da noch einen Heiko Maas Radsport-Instagram-Kanal? Oder?
Nee, also ich habe irgendwie auf den ganzen Dingern jeweils immer einen Account und der ist immer, egal wo ich gerade gearbeitet habe, dann auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut worden, weil ich da bin ich nicht zugekommen. Und da ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, erlaube ich mir halt auch ein paar Accounts zu suchen, denen ich dann followe, die mal nichts mit Politik zu tun haben.
Die sich ein bisschen ablenken, sehr gut. Ja, also wer Heiko bis jetzt noch nicht kennt im deutschsprachigen Raum, jetzt mal hier der Pro Cycling Stats Auszug, wie immer.
Ich bin gespannt.
Bisher kein Rennen gewonnen scheinbar, bei keinen bekannteren Teams am Start gewesen dafür, und du musst das vielleicht gleich noch ein bisschen aufklären. Wir haben schon besprochen, du hast eigentlich mehr Lust auf die sportlichen, nicht auf die politischen Themen. Paul und ich haben aber zumindest 2, 3 Fragen, die du noch aufklären musst. Zumindest warst du schon Minister für Arbeit, Wirtschaft, Energie und Verkehr, Minister für Justiz und Verbraucherschutz, zuletzt Außenminister, warst relativ lange Vorsitzender der SPD im Saarland, bist ursprünglich mal Jurist geworden und bist's immer noch, genau. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ein Thema habe ich aufgehoben, was wir zusammen kurz besprechen müssen. Da ich glaube, dass du Besenwagen tatsächlich häufiger hörst, wir werden das gleich noch aufklären, hast du es vielleicht auch mitbekommen, erinnert ihr euch noch an die verlorene Ullekappe von Lukas?
Ja, ja, klar. Ich habe die Folge gehört, ja.
Sehr gut. Ich habe ja gesagt, ich recherchiere da mal so ein bisschen nach. Und Lukas meinte ja auf eBay Kleinanzeigen, die Kappe hat einen persönlichen Wert für ihn. Ich kann das ja kurz mal erzählen, er hat mir das ausgebreitet. Er ist seit seiner Kindheit Radsportfan und Ulles Toursieg ist da auf jeden Fall auch ein großer Faktor gewesen. Auch wenn Ulle jetzt heute vielleicht eine etwas zwiespältige Persönlichkeit ist, hat er selbst geschrieben. Vor allem hat er aber immer mit seinem Opa Radsport geguckt, das erinnert ihn daran, und die Kappe hat er vom Freund geschenkt bekommen, der die auf Kleiderkreise gekauft hat, und der Freund hätte ihm eigentlich gar nichts schenken müssen, er fand das ganz großartig, hat sie an dem Tag seiner letzten Uni-Prüfung geschenkt bekommen, alles kam zusammen, die Kappe hat riesen emotionalen Wert für ihn. Nichtsdestotrotz, sie ist weg. Er hat sie wohl an irgendeinem Abend in Mantel gesteckt, um den Fahrradhelm aufzusetzen, löblicherweise, und die muss rausgefallen sein, sie ist weg. Es steht übrigens auf der Kappe, ich hatte gesagt, Ulle steht drauf, weil ich nur so viele Haas gelesen hatte und Ulle. Es steht aber Zieh Ulle drauf. Und es hat sich dann natürlich, haben sich relativ viele Leute bei ihm gemeldet, die im Besenwagen waren, und haben ihn belästigt. Ich habe mich dann nochmal entschuldigt. Die Kappe ist nicht aufgetaucht. Dafür hat sich Konrad gemeldet. Konrad wiederum hat ziemlich viele Ulle-Kappen. Im Originalzustand. Unter anderem 2 exakt gleiche Zieh-Ulle-Kappen. Konrad hat aber leider so ein bisschen das Geschäft seines Lebens gewittert und wollte jetzt Lukas relativ viel Kohle dafür abziehen. Und jetzt dachte ich mir, wo wir hier schon so einen Amts- und Würdenträger haben, der gewohnt ist, so ein bisschen zum Volk zu sprechen, können wir vielleicht Heiko dazu bringen, Konrad zu raten, Lukas die Kappe doch ein bisschen günstiger zu schicken. So.
Was will er für die Kappe? Es hört sich ja nach Hure an.
40 also, Scheine will er haben für die Kappe.
40 Euro für eine Kappe?
Ja, für eine alte Ole-Kappe.
Ich glaube, also da kann man nur an den Anstand appellieren. jemandem eine Freude machen. Das scheint ja eine größere Geschichte zu sein. Und dafür irgendwie 40 Euro abzuzocken und spätestens, nachdem das jetzt hiermit auch publik ist, würde ich mal einfach empfehlen, das sein zu lassen. Das gibt echt schlechte News, Shitstorms.
Also Karma auch einfach. Also
ja, 40 Euro ist echt ein bisschen viel. Aber ist er unterschrieben von Ulle? Oder
nee, ich glaube nicht, die ist wirklich so Originalzustand, die Mütze. Ich habe auch Fotos davon.
Da geht nicht. Also wenn es wenigstens die Kappe wäre, die Ulle damals benutzt hat, um auf Toilette zu gehen. Das wäre ja nochmal was anderes. Geht schon,
aber Lukas scheint jetzt wirklich gerade, der ist noch so im Vorarbeitsstatus, glaube ich, so. Ist eher so ein noch im Studentenleben verankert, wie das klingt, kann ich mich auch total irren, aber ich möchte hier mal meinen Beitrag geleistet haben, Lukas seine Mütze wieder zurückzubringen, vielleicht mit noch mehr emotionalem Wert als vorher oder dem gleichen.
Hast du seine Telefonnummer?
Ruf der Heiko Maas mal persönlich an.
Ja, nee, direkt BND.
Schickst du mir mal, ich ruf ihn mal an und sag's ihm auch mal persönlich.
Nee, das muss reichen hier, ich glaube Konrad hört das auch. Okay, gut, jetzt geht's los.
Dann, genau.
Heiko Maas, Radsport. Wie bist du auf Besenwagen gekommen?
Ehrlich gesagt durch meinen Bruder. Der ist auch Radsportler und der hat mir mal gesagt, das musst du mal hören, das ist so lustig und bei all dem, was du so treibst, eine gute Gelegenheit mal abzuschalten. Und seitdem habe ich es dann auch gemacht.
Aber hat auch funktioniert. Sehr gut. Ja genau, da schließen eben nur so viele Fragen an, aber bist du Radsportler oder Triathlet?
Naja, ich komme eigentlich über den Triathlon, bin dann aber 2013 ja nach Berlin gewechselt und bin da Justizminister geworden und seitdem ist es echt schwierig gewesen, weil Triathlon mit den drei Disziplinen extrem trainingsaufwendig ist und so weiter. Ich habe das nicht mehr hingekriegt. Und dann ist das übrig geblieben, was ich am liebsten von den drei Sportarten gemacht habe, nämlich Radsport.
Sehr gut. Wenn du jetzt nämlich Triathlon gesagt hättest, hatte ich schon aufgeschrieben, eigentlich jetzt Abmoderation. Okay, das war die Folge mit Heiko Maas. Schön war es, gut. Aber Glück jetzt schließt sich mir eine andere Frage an, nämlich da du ja dann auch schon gelaufen bist, was sagst du zur 5-Kilometer-Challenge von Fossi und mir? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, ihr habt euch ja irgendwie schon mal darüber unterhalten, was überhaupt möglich ist oder was realistisch ist. Aber was habt ihr irgendwie gesagt? 20, 25 Minuten?
Nee, Fossi, also meint es ganz einfach, unter 20 Minuten zu laufen. Für jeden,
ich gesagt,
der Sport
macht. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, fitte RadsportlerInnen schaffen das. Also wenn man gewillt, also wenn man so bis, also Basti fährt ja ausreichend Fahrrad. Ne? Wenn man jetzt einmal die Woche Rad fährt, wird es auch ein bisschen schwierig. Aber Basti fährt ja schon 3-4 Mal die Woche. Da bin ich der Meinung, schafft man 5 Kilometer unter 20 Minuten, also ein fairer Schnitt.
Also wenn man sich anstrengt, bin ich bei Paul. Sollte möglich sein.
Ja, okay, es liegt nur an meiner Anstrengung.
Ja, das liegt. Ja,
das ist ein Kopfsache, Basti. Ich habe schon festgestellt,
dass du sehr klein bist. Kurze Beine, das ist manchmal auch schwerer. Aber ich meine, das nächste Mal, kaufen wir vorher noch ein paar Vaporflies von Nike da und dann sind es auch noch mal ein paar Sekunden. Aber da bin ich echt von überzeugt, dass wir das, wenn ich dich pace, schaffen.
Ich bin gespannt. Ich glaube weiterhin nicht dran bei meinem momentanen oder grundsätzlichen Formzustand. Gut. Ja. Wie bist du zum Radsport gekommen? Oder zum Triathlon? Das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger her.
Naja, das mit dem Triathlon ist schon ein bisschen länger her. Und ich habe früher irgendwie Fußball gespielt. Und irgendwann, ich habe das gesehen in Hawaii, den Ironman, und fand das halt echt krass. Und habe dann irgendwann mal, ich bin ein ganz schlechter Schwimmer gewesen, ich musste erstmal richtig kraulen lernen und habe da Unterricht genommen. Und das war so eine Herausforderung, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, also wenn du das mal schaffst, also kein Ironman, ich habe immer die olympische Distanz gemacht oder den Half Ironman. Und das wollte ich mir mal selber beweisen und habe ich damit angefangen. Und das ist ja so ein bisschen, das ist ja echt eine krasse Community. Wenn man mal da anfängt, wird es halt schnell krass und fing dann aber auch an, Spaß zu machen. Und irgendwann steckt man mal da drin und dann habe ich es ein paar Jahre gemacht.
Der Saarland, also bist du aus Saarbrücken dann oder?
Ich bin aus dem Saarland, aber nicht aus Saarbrücken, sondern aus Saarlouis, so heißt die Stadt, ist nicht weit weg von Saarbrücken, weil es ist nicht so groß, das Saarland. Und im Saarland gibt es ja auch relativ viel Radsport. Also in St. Wendel gab es immer die Cross-Meisterschaften oder Weltmeisterschaften oder Weltcuprennen. Saarbrücken ist auch mal ein Etappenziel der Tour de France gewesen. Also da ist radsportmäßig eigentlich relativ viel los. Und Triathlon war auch im Saarland eine große Nummer, was auch damit zusammenhing, dass Jan Frodeno lange in Saarbrücken am Olympiastützpunkt trainiert und gelebt hat. Und irgendwie zufällig waren wir im gleichen Verein oder sind für den gleichen Verein gestartet, waren aber nicht in der gleichen Trainingsgruppe. Und habe ihn da kennengelernt und bin da hängen geblieben. So. Und habe es auch so lange gemacht, bis ich dann irgendwann nach Berlin gewechselt bin und ich das zeitlich nicht mehr hingekriegt habe.
Also bist du quasi auch nie Straßenrennen gefahren, sondern halt immer nur Triathlon-Wettbewerbe?
Also habe ich lediglich teilgenommen im Triathlon. Also in Saarland gibt es keine großen Triathlon-Veranstaltungen. Natürlich werden die jetzt sagen, natürlich gibt es welche. Aber ich bin in Hamburg beim Cityman oft gestartet, im Cologne Triathlon Weekend, in Erlangen und habe einmal mich auch verquatschen lassen, in so einer Charity-Staffel einen halben Radsplit in Rot zu machen beim Ironman. Also Rennen richtig, nur Triathlon. Also Radrennen habe ich nur an, wie heißen die Dinger, RTFs oder so.
Ja, genau, RTF. Mittlerweile sind die ja auch Radrennen fast schon, von daher.
Raucherfahrt.
Raucherturnfahrt.
Raucherturnfahrt. Ja, und vielleicht nochmal hier so eine kleine Anekdote zum Saarland. Mein Vater, in Köln geboren, aber im Saarland aufgewachsen, eben in St. Louis auch.
Natürlich.
Wie soll es auch anders sein? Hat ja da auch mit dem Radsport angefangen. Also.
Werner Staub.
Ja, genau, auch in St. Louis im Verein, glaube ich. Also.
Aber jetzt mal, Andi, ganz ehrlich, also dein Vater, der ganz schön viele, also Geburtsorte hat er nur einen, aber aufgewachsen ist er ja auch ganz schön vielen Flecken gefühlt, zumindest. Kann das sein?
Nein, zwei, also im Saarland und in Köln, ja.
Ja, irgendwie wird das immer mehr, aber okay.
Ja, im Saarland kann man aber auch echt gut Radfahren. Also es ist auch das komplette Gegenteil hier von Berlin. Berlin ist ja praktisch nur flach und auch wenn man nach Brandenburg rausfährt, ist auch nicht anders. Und das Saarland ist halt, wenn man Rad fährt, praktisch ein einziges Intervalltraining. Es geht immer rauf oder runter. Es sind so noch die Vogesen-Ausläufer. Also es ist eine komplett andere Topografie, komplett anderes Radfahren als hier in Berlin. Aber da ich zu denen gehöre, die lieber bergauf als bergab fahren, hat es mir da immer gut gefallen beim Radfahren.
Ja, ich bin ja auch früher immer dreimal oder drei Wochen lang im Saarland gewesen beim SR in Saarbrücken für die Tour zum Kommentieren. Und jetzt sind es anderthalb Wochen, guckt man auch immer da die kurzen Anstiege ganz gerne an. Und von daher in St. Louis war ich auch schon ein paar Mal mit dem Rad mal durchgefahren, an der Saar entlang und dann rein in die Berge wieder zurück. Stimmt schon, zum Radfahren ist da ganz geil. Auch Mountainbike, ne? Geht mega gut da.
Ja. Ja, im Saarland ist die Tour halt deshalb auch eine große Nummer, weil der Lead-Sender innerhalb der ARD, der die Tour de France überträgt, ist halt der Saarländische Rundfunk, ja schon seit vielen Jahren. Und deshalb ist es auch im Saarland über den Saarländischen Rundfunk immer groß promotet worden. Also Tour sowieso, aber im Saarland glaube ich noch ein bisschen mehr als sonst wo.
Hast du denn, das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, irgendwelche Lieblingsstrecken? Bist du überhaupt schon mal auch so, ja, ein Trainingslager wird schwierig so als Minister, ne? Also wahrscheinlich pflegst du das dann immer so ein oder hast das immer so eingepflegt?
Naja, also Trainingslager habe ich echt noch nie gemacht. Ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Zumindest in der Zeit, in der ich Minister gewesen bin, mit den ganzen Leuten, die immer mit mir unterwegs gewesen sind. Aber ich habe zum Beispiel die Ferien.
Die hätten ja alle mitfahren können.
Ha?
Die hätten ja alle mitfahren können.
Die sind zum Teil auch mitgefahren. Also nicht, wenn ich hier in Berlin Rad fahre, aber wenn ich das Rad mal mitgenommen habe ins Ausland, wenn ich als Außenminister unterwegs gewesen bin oder so, oder als ich da in Rot auch den Radsplit gefahren bin, dann sind die Jungs da immer schon dabei gewesen. Aber ansonsten bin ich immer alleine gefahren. Ich meine, das ist, wenn man richtigen Helmbrille anhat, erkennt einen ja keiner auf dem Rad. Also das geht schon.
Aber da habe ich, kurz vor, ich habe Wolfgang Schäuble öfters mal gesehen. Jetzt nicht mehr in den letzten Jahren, aber früher auf der Haferchaussee ist er mit seinem Handbike gefahren. Mhm. Da diese wellige Strecke am Wannsee lang und dann neben ihm hergejoggt oder halt eben auf dem Rad dann auch die, keine Ahnung, wahrscheinlich Leibwächter, wie auch immer.
Personenschützer.
Personenschützer. Genau, ist es bei dir dann auch so, dass die dann darf, also durftest du alleine als Außenminister Sport machen?
Oder war also das eigentlich nicht, aber das ist ja bei mir meistens am Wochenende der Fall gewesen, weil ich die Woche über unterwegs war. Und das ist mir dann halt manchmal spontan eingefallen, dass ich Radfahren gehen wollte und habe dann keinem mehr Bescheid gesagt, weil ich es auch für ein bisschen bescheuert fand, immer da mit so einem kleinen Peloton rumzufahren. Es ist allerdings, ich hatte mal, Ende September findet in New York bei den Vereinten Nationen immer die Vollversammlung statt. Das ist eine ganze Woche. Und da hatte ich mir mal mein Rad mitgenommen. Und es gibt in New York rund um den Central Park so eine Bike Lane. Das ist eine 10 Kilometer Strecke, die nur für Fahrradfahrer vorgesehen ist. Und da bin ich dann rumgefahren. Und das ist im Ausland ein bisschen komplizierter, weil da wird man nicht nur von den eigenen Personenschützern begleitet, sondern dann stellt der Secret Service auch noch ein paar zur Verfügung. Die sind meistens ein bisschen anders drauf. Das endete dann damit, dass ich also, da muss man, es ist halt Ende September, morgens um 6, muss halt früh anfangen, weil es da auch gleich bei den Vereinten Nationen früh losgeht. Da bin ich morgens um 6 diese Bike Lane mit dem Rad gefahren, rund um den Central Park. Und da waren halt nicht nur die dabei, die immer dabei sind, sondern auch der Secret Service. Die hatten aber keine Fahrräder dabei, sondern die hatten 3 fette schwarze SUVs und sind auf der Bike Lane hinter mir hergefahren mit ihren bescheuerten Autos, was einen Vorteil hatte, weil Ende September, 6 Uhr, ist es in New York auch noch relativ dunkel und die mit ihren Scheinwerfern zumindest mal die Straße schön ausgeleuchtet haben. Allerdings bei allen anderen, die da unterwegs gewesen sind mit dem Fahrrad, ist das doch, ich würde mal zurückhaltend sagen, eher auf Unverständnis gestoßen und ist mir auch echt peinlich gewesen, wenn du da fährst und hinter dir fahren so fette SUVs rum. Ist mir so peinlich gewesen, dass ich, obwohl es dunkel war, die Sonnenbrille angezogen habe. Aber letztlich fand ich es doch auch aus einem Grund ganz nett. Ich hatte irgendwie gesagt, ich fahre eine Stunde und versuche irgendwie 3 Runden, die 10 Kilometer zu fahren. Und das ging auch ganz gut. Und es hat mich keiner überholt. Und ich dachte mir, manchmal habe ich das letzte Mal irgendwie eine Stunde Rad gefahren und keiner hat mich überholt. Und habe dann irgendwie ganz zufrieden das abgeschlossen. Und als ich da ausgestiegen bin, habe ich gesehen, dass hinter den Autos vom Secret Service sich so ein kleiner Peloton gebildet hat von Leuten, die einfach nicht vorbeigelassen worden sind vom Secret Service, die dann auch außerordentlich freundliche Bemerkungen mir zugerufen haben, als sie dann vorbeigefahren sind. Also das war so, da bin ich nicht allein unterwegs gewesen. Normalerweise, wenn ich hier rumfahre, alleine. Und einmal dieser Radsplit, den ich da in Rot gemacht habe beim Ironman, das war auch eine relativ Wahnsinnsaktion, weil ich kam direkt aus China und bin sozusagen vom Flughafen ins Auto und dann direkt aufs Rad gesetzt worden. Mit Jetlag und allem drum und dran. Aber ich hatte halt zugesagt, dass ich es mache. Und irgendwie meine Personenschützer dachten, der hat einen an der Waffel. Und dann hat man mir von der Polizei vor Ort anscheinend einen Radsportler zur Verfügung gestellt, der auf der Strecke hinter mir hergefahren ist. Und bei dem Ironman in Rot gibt es auf der Radstrecke halt ein absolutes Windschattenfahrverbot. Der Typ ist aber immer hinter mir hergefahren, bis dann irgendwann mal einer der Kampfrichter, die da immer mit dem Motorrad rumfahren und aufpassen, dass das Windschattenfahrverbot eingehalten wird, ich nur gemerkt habe, dass hinter mir der Typ von der Polizei da vom Kampfrichter angeflaumt wurde und der Polizist dann der Kampfrichter irgendwie sagte, also ich nehme dich jetzt aus dem Rennen, wenn das nicht aufhört. Und der Polizist zu dem Kampfrichter sagte, ich nehme dich hier gleich vom Motorrad, wenn das nicht aufhört. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dann paar Kilometer weiter, als wir den Typ wieder gesehen haben, stand er bei der Polizeistreife und ist anscheinend darüber informiert worden, dass das hier eine etwas andere Nummer ist und wir so weiterfahren durften. Also es hat so seine Tücken, wenn man nicht alleine unterwegs ist, aber auf dem Rad bin ich meistens immer alleine unterwegs gewesen, wenn ich hier zu Hause gefahren bin.
Aber was ist dann deine Lieblingsstrecke in Berlin, wenn du hier fährst? Also ich meine, so viel, gibt ja viele Möglichkeiten, je nachdem, wo man wohnt, aber
Ich wohne in Dahlem und ich fahre Dahlem über Kleinmachnow, Stahnsdorf raus, Güterfelde, dann Richtung Beelitz. Also da südlich von Berlin in Brandenburg, das sind so meine Strecken, wo auch viele, glaube ich, Radsportclubs oder Sportler unterwegs sind, die dann einen in ihren Zügen immer überholen.
Wir sind quasi Nachbarn, weil ich wohne in Schmargendorf und das ist noch quasi meine Trainingsstrecke, oder die Trainingsstrecke von unserer Trainingsgruppe.
Ja, in die Richtung sind viele unterwegs, weil man ist relativ schnell aus der Stadt und in, sobald man in Brandenburg ist, kann man eigentlich ganz anständig schön Rad fahren.
Frossi kannst du ja demnächst auch gut erkennen, der wird auch Personenschützer dabei haben. Haben wir heute schon ausgeschrieben, aber ja, egal. Was hast du für ein...
Ich dachte, er fährt doch Gravel. Mittlerweile, auf dem Feldweg. Ja. Ich bin auf der Straße unterwegs.
Wir haben gerade versucht, oder die Jungs versuchen mir quasi einen Nacken zu besorgen. Anscheinend brauche ich den mittlerweile. Und da hat man mal kurz an die Abushakas gedacht, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema.
Weiß nicht, ob die Fahrräder fahren.
Ja, wir können mit dem Motorrad mitfahren.
So das ist eher so die Richtung, wie es da bei dir in New York war, wahrscheinlich.
Ja, wichtiges Thema. Du hast mir auch schon in unserem Telefonat erzählt, dass du gerne selber an deinen Rädern schraubst. Was für ein Rad hast du? Und vielleicht, was für ein Rad hättest du gerne? Oder vielleicht ist ja in nächster Zeit, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen.
Naja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, eine schwierige Zeit, sich ein Rad zu kaufen. Also man kann es sich ja kaufen, aber es wird nicht geliefert. Ich hatte...
Wir haben ja gerade so eine gute Quelle für Shimano-Parts.
Ja, habe ich gehört. Irgendwie der letzte Folge ist irgendwie Truck ausgebaut worden. Aber ich habe bei eBay Kleinanzeigen noch nichts gesehen.
Ja, das kommt halt so über Pauls Kanal so regelmäßig was Neues.
Okay. Und wie gesagt, musst du durch ein Girlie fahren.
Ich habe mir tatsächlich vor 2 Jahren ein neues Rad gekauft und das war echt eine größere, auch mentale Geschichte. Übrigens zufällig zu Beginn der Pandemie, also als man auch Fahrräder kaufen konnte und sie auch geliefert bekam.
Da ist doch Hintergrundwissen dabei gewesen.
Naja, Insiderwissen. Und die Frage, also ich habe tatsächlich mir nie komplette Räder gekauft, sondern Einzelteile und habe mir die Räder selber aufgebaut. Weil ich eigentlich auch an meinem Rad alles selber rumschrauben will und die Schaltung einstellen will und die Bremsen. Aber ich habe lange mit mir gerungen, aber dann habe ich mir vor 2 Jahren doch ein Rad gekauft mit Scheibenbremsen und mit einer elektrischen Schaltung, also ein Look WS 785 RS mit einer SRAM Force E-Tab und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Rad, aber ehrlich gesagt, außer die Akkus aufzuladen, mache ich nichts mehr selber an dem Rad, was ich ein bisschen bedauere. Aber das ist ein Rad, das ich mir schon lange kaufen wollte. Aber der eigentliche Punkt war, steige ich um auf Disc und auf eine elektronische Schaltung. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es ja kaum noch Räder mit Felgenbremsen und ohne.
Er musste Andi fragen, der hält dann auch so das Kontingent für sich und hat die nötigen Kontakte.
Ja, ich fahr noch tatsächlich normale Bremsen, aber ja, wird auf jeden Fall immer weniger. Ne?
Also. Aber da würde mich jetzt mal interessieren, warum Look?
Weiß ich nicht, hat mir irgendwie immer schon gefallen. Ich hatte mal Jens Vogt auch mitgenommen auf eine Bahn, also in Berlin da ins Velodrom. Und Look ist ja auch relativ gut dabei bei Bahnrädern und so weiter. Also irgendwie das, ich komme aus dem Saarland, ich bin an der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Also hat eine enge Beziehung zu Frankreich und irgendwie Look ist, glaube ich, der einzige Radhersteller, den ich kenne aus Frankreich. Und da gab es irgendwie so eine emotionale Nähe.
Das hat auch immer noch bei mir hat die Marke ein total gutes Image von den Teams, die die früher ausgestattet haben. Und mein, tatsächlich, wenn ich so zurück überlege, Lieblingsrad würde ich auch immer noch als das Look 595 betrachten, das ich Holger Sievers mal von La Monte abgekauft habe. Mit der,
war geiles Rad.
Ja, mit der einlaminierten Sattelstütze und das hat einfach eine mega Optik gehabt, schon immer. Und schade eigentlich, das, wo sind die jetzt noch am Start? Hat noch irgendein Team Look? Nee, ne?
Ja, Gazprom-Fett-Look. Also das ist auch so ein typisches Team, was man damit in Verbindung bringen würde. So. Ja, das ist auf jeden Fall ein kritisches Thema gerade.
Ja. Ja, jetzt wo du Look fährst, bist du dann auch vielleicht demnächst im Vorstand bei Gazprom?
Nee, glaube ich jetzt eher nicht.
Typische Karriere.
Na. Also ist nicht jeder so. Aber könnte er verfolgen.
Das stimmt, ja. Das könnte man auf jeden Fall verfolgen.
Ja, du hast schon angesprochen. Nächste von mir notierte Frage ist, wie war der Tag auf der Bahn? Bist du vorher schon mal Bahn gefahren? Ich habe die Fotos gesehen und musste unweigerlich an meinen ersten Tag auf der Bahn denken. Ich habe ja auch keine Radsportjugend wie meine zwei Freunde hier, die schon einfach in der Jugend gezwungen wurden, beziehungsweise es war völlig normal, als Top-Radsportler auch auf der Bahn zu fahren. Mein erster Tag auf der Bahn war auf jeden Fall beeindruckend und in alle Richtungen. Es hat mich auf jeden Fall nicht auf die Fresse gelegt, aber das war was völlig Neues und echt, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Ich hatte Respekt. Wie war es bei dir?
Ich hatte total Respekt. Also ich bin irgendwie 2-3 Mal jetzt auf der Bahn gefahren, also da mitgenommen worden. Und erstmal muss man sich ja an die Räder gewöhnen, die halt anders sind und irgendwie ohne Schaltung und ohne Leerlauf und so. Und dann das erste Projekt ist irgendwie in der Kurve da relativ hoch zu kommen. Und irgendwie ist man ja erstmal vorsichtig, weil man nicht weiß, wie es da oben ist und will irgendwie nicht so schnell da rumfahren, aber wenn man nicht schnell genug fährt, ist man relativ schnell wieder unten in der Kurve. Also da muss man so ein paar Reflexe, glaube ich, einfach überwinden, die man normalerweise hat, so aus Vorsicht. Finde ich total spannend, hat auch echt Spaß gemacht, ist auch echt nicht ohne, also echt anstrengend. Und dann haben die angefangen, mir da welche Sachen zu zeigen oder beizubringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie man das nennt. Wenn man so übernommen wird und dann irgendwie am Arm und dann wird man so nach vorne geschleudert.
Schleudert eine Ablöse. Ja, eine Ablöse beim Zweier-Mannschaftsfahren ist das, ne? So ein Schleudergriff quasi.
Genau. Also so ein, wenn man das noch nie gemacht hat und es dann das erste Mal irgendwie mit Jens Vogt macht, ist die Beschleunigung sehr hoch, die man dann sehr schnell hinkriegt, aber dann auch auf dem Rad zu bleiben. Also das ist tatsächlich ja was ganz anderes als normal Rad zu fahren, aber hat echt Laune gemacht.
Ja, Schleudergriff kann ich mir gut vorstellen. Jens Vogt gar kein Gefühl, richtig reingelangt.
Ja, er hat sich schon Mühe gegeben.
Ich leite den beiden hier jetzt gerade mal ein Foto weiter, was du mir vorhin geschickt hast. Guckt mal kurz auf eure Handys und ich stelle die Frage, wann Stundenweltrekord Heiko Maas?
Jo, sie auf jeden Fall, die Schuhe.
Da dachte ich auch dran.
Ja, das ist also ich meine, ne, fährst du die noch?
Nee, mittlerweile nicht mehr.
Also, nee, ich habe die früher, da hast du nicht alle Folgen.
Kurze Erklärung, Paul, mach gleich weiter, weil der geneigte Hörer sieht ja jetzt nicht, was ihr seht. Ich habe hier ein Bild von Heiko auf der Bahn in Berlin mit einer absoluten Rakete von FES, also so ein Verfolgerrad einfach. Und ja, die gelben Mavics von Paul Voss Milram-Zeit.
Genau, und die bin ich ja auch mal gefahren, die Schuhe. Da dachte ich auch noch, dass sie gut aussehen.
Aber Mavic passt auch zu Look.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es passt halt ins Thema, ne? Aber mittlerweile macht Mavic ja auch auf jeden Fall schönere Schuhe, also sogar sehr, sehr gut aussehende Schuhe. Nicht, dass, damals fand ich die ja auch gut, aber im Jahr 2022 würde ich sie jetzt nicht nochmal anziehen, in Gelb.
Ich fand das irgendwie, dieses Gelb hatte schon was, war halt jetzt, würde ich mal sagen, außerhalb der irgendwie vielleicht aktuellen modischen Linien, aber fand das war irgendwie besonders.
Ja. Was für Schuhe fährst du jetzt, wenn wir eh schon beim Thema Schuhe sind?
Jetzt fahre ich weiße Fitzig.
Weiß, sehr gut.
sehr gut.
Ja, dieses Haar, das sieht du sitzt auf jeden Fall auch richtig gut da drauf. Also, ist ein beeindruckendes Foto. Würde ich mir als Profilbild machen auf meinen Politikerkanälen.
Ja. Naja, mal gucken. Das haben die mir dahingestellt. Das ist irgendwie das Rad, auf dem irgendeiner mal Weltmeister wurde. Und das ist ja so ein FES-Rad mit echt super dünnen Reifen gewesen. Aber war jetzt auch mal eine Erfahrung, auf so einem Teil zu sitzen.
Gibt es eigentlich andere AußenministerInnen oder Kollegen, die irgendwie auch Rad fahren, mit denen du an so einem Rad gefahren bist, bei Termin im Ausland oder im Bundestag? Gibt es eine Radgruppe? Weil es gibt ja Fußballgruppen im Bundestag. Ne? Gibt es auch eine Radgruppe?
Also gibt bestimmt bei den Grünen auch eine Radgruppe, aber ich weiß jetzt nicht, ob eine Radsportgruppe. Es gibt tatsächlich ein paar Kollegen, die echt gut dabei sind. Also einer jetzt nicht mehr so sehr, das ist der frühere amerikanische Außenminister John Kerry, der ist jetzt der Klimabeauftragte im Weißen Haus. Der hat sein Rennrad, Titanrahmen, auch oft mitgenommen. Aber der krasseste Radsportler unter den Außenministern ist Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister. Wenn man Luxemburg-Außenminister ist, hat man auch ein bisschen mehr Zeit zum Radfahren. Aber der kommt teilweise auf 20.000 Kilometer im Jahr. Der macht im Sommer immer eine zweiwöchige Rennradtour quer durch Europa ganz alleine. Und mit dem gehe ich jetzt, haben wir uns verabredet, Luxemburg ist ja sozusagen Nachbarschaft im Saarland, mit dem und mit Andi Schleck gehen wir jetzt irgendwie im Frühjahr eine Runde drehen. Aber der ist echt fit, der fährt echt, der schrubbt echt viele Kilometer, das jedes Jahr, obwohl der mittlerweile auch schon über 60 ist. Aber das ist mal, würde ich so sagen, der aktivste Außenminister-Radsportler international.
Ja, ist schon stabil, 20.000 im Jahr.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich weiß nicht, ob er die jedes Jahr schafft, aber der macht in der Regel immer im Sommer eine 5.000-Kilometer-Tour, für die er sich auch einigermaßen vorbereiten muss. Also der schrubbt schon einiges.
Ja, apropos Ministerkollegen, wir haben ja schon ein bisschen telefoniert und dann hast du das ja schon mal so ein bisschen angerissen, dass du dich dann auch während deiner Außenministerzeit mit dem französischen Kollegen im Juli getroffen hast. Also da scheinen auch Fans zu Hause zu sein.
Ja, das ist der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian, der war vorher Verteidigungsminister und eine seiner ersten Maßnahmen als Verteidigungsminister war, dass er ein Radsportteam bei der französischen Armee gegründet hat, aus dem auch, glaube ich, dann irgendwie ein französisches, weiß nicht, ob Continental oder World Tour Team hervorgegangen
ist. Continental, ja. Alaphilippe ist da gefahren. Ja.
Der ist auch total Radsport interessiert und fährt auch selber noch, obwohl er auch schon deutlich über 60 ist. Aber eigentlich hat das bei mir vorher begonnen, denn ich war ja mal Justizminister und als Justizminister hatte ich das Anti-Doping-Gesetz in Deutschland gemacht. Da haben mir alle gesagt, lass die Finger davon, da kriegst du so viel Ärger mit den Sportverbänden, die wollen, dass das eine rein sportgerichtliche Frage wird und nicht irgendwie die Strafjustiz damit beschäftigt wird und bekam auch viel Ärger damit. Aber damals hatte ich mir überlegt, naja, irgendwie wenn die Sportverbände nicht mitziehen, waren auch nicht alle, die nicht mitgezogen haben, versuche ich mal irgendwie ein paar Sportler zu gewinnen und habe mir gedacht, naja, also wo, wenn nicht im Radsport, müsste es eigentlich welche geben, die sich dafür einsetzen wollen, dass gerade der Radsport irgendwie da vorbildlich vorangeht. Und da hatte ich John Degenkolb kennengelernt und Marcel Kittel, mit denen ich dann mich auch getroffen habe, die das dann auch mitbegleitet hatten. André Greipel war auch dabei. Und dann, ja, da bin ich auch mal dahin, die haben mich dann auch eingeladen, da habe ich Ivan Spekenbrink kennengelernt, der mich dann immer, früher Sunweb, jetzt ist es DSM, glaube ich, bin dann jahrelang auf den Teampräsentationen gewesen, wenn die hier in Berlin waren, die waren meistens immer in der französischen Botschaft, und bin dann aber auch auf die Tour gefahren, war meistens immer bei der Schlussetappe, hatte auch auf den Teampräsentationen Christian Prudhomme kennengelernt, und so bin da so ein bisschen reingeraten und wollte tatsächlich letztes Jahr, da die Tour de France ja in der Bretagne begonnen hat, eigentlich mit meinem französischen Kollegen dort den Startschuss für den Auftakt der Tour de France geben, worauf ich mich sehr gefreut habe, was dann aber nicht ging, weil irgendwie gerade Corona ziemlich schlimm war und wir dann irgendwie zu dem Ergebnis kamen, dass es halt doof aussieht, wenn ich dann dahin reise. Deshalb hat das nicht stattgefunden, aber der französische Kollege ist auch ein total begeisterter Radsportler und hat, wie gesagt, in seiner Zeit als Verteidigungsminister gleich mal so ein Armeeteam gegründet, aus dem sich dann echt wohl einiges entwickelt hat im französischen Radsport.
Ja, darauf warten wir in Deutschland noch, dass man von Politikern Radteams gegründet werden. Schön zu wissen. Aber Anni hat, glaube ich, eine Frage zu einem Radsportpolitiker.
Zum Radsportpolitiker? Nee, da geht ja noch mal in
andere Richtung. Es gibt ja indirekt gibt's ja einen deutschen Radsportpolitiker. Olaf Scharping ist ja SPD, ne? Auch, glaube ich, immer noch Mitglied.
Der Schattenkanzler des Radsports.
Ist ja immer noch BDR-Präsident.
Der ist immer noch BDR-Präsident, aber du kannst auch deine Kandidatur hier verkünden.
Ja. Ja, du lachst.
Also das Wahlkampfteam steht bereit.
Die Hoffnungen sind groß auf jeden Fall. Also Rudolf Scharping habe ich gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich habe ihn noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Ich war bei ein paar BDR-Einsätzen.
Wie lange macht er das jetzt schon?
Seit über 20 Jahren auf jeden Fall. Also,
nee, so lange noch
doch,
nicht.
Doch, zwischendrin war mal Silvia Schenk, glaube ich,
genau. Heißt sie, ne? Nee, die wollte mal. Die hat mal gegen ihn kandidiert, glaube ich.
Die war auch kurz. Aber
ja? die war Präsidentin. Genau. Ich glaube, dann kam Rudolf Scharping und dann hat sie nochmal kandidiert. Aber dann verloren. Ja, genau.
Seit 2005.
Habe ihn aber auch schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, Günter Schabel, mein Präsident.
Ja, ich habe mich tatsächlich mal so ein bisschen reingelesen in die Satzung. Also man muss aktives Mitglied sein in einem Verein in Deutschland, also bei einem Verein des Bund Deutscher Radfahrers und das war es eigentlich. Da kann man sich aufstellen lassen zur Wahl. Also die Hürden sind nicht groß.
Bist du Vereinsmitglied?
Ehrlich gesagt, nee, ich bin nur im Triathlon-Verein.
Du bist immer noch im Triathlon? Ah.
Ja.
Hat das irgendwelche, so einfach so aus Nostalgie und Zugehörigkeit? Oder?
Nö, das ist halt, da ich halt, ich habe ja nicht an Radsportrennen teilgenommen. Ich habe auch nie diese Einteilung verstanden in A, B, C oder jetzt Elite oder weiß ich nicht. Also ich hatte nur eine Lizenz als Triathlet und habe an Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen. Deshalb, da bin ich halt immer noch in dem Verein im Saarland, aber bin jetzt auch nicht einem Radsportverein beigetreten.
Also wenn du da mal Fragen hast mit ABC und Elite, ne, ruf an. Wir können dir das erklären. Ist so, führt jetzt auch zu weit. Dafür ist der Radsport-Podcast dann doch zu detailliert für einen Radsport-Podcast.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Naja, habt ihr euch aber auch schon mal drüber unterhalten.
Ja, klar.
Dass ihr, glaube ich, die Neueinteilung nicht so gut findet.
Ja, mehrmals. Also mittlerweile, man blickt schon durch, aber ob es jetzt so eine große Veränderung gegeben hat, kann man dann irgendwie schon hinterfragen. Aber gut, das ist eh bei vielen Entscheidungen hinsichtlich BDR. So, jetzt ist schon wieder halbes BDR-Bashing meinerseits und Günther wird sich wieder ärgern. Entschuldigung, Günther. Ich will euch
Günther?
Günter Schabel ist der
Vizepräsident, der aber eigentlich den Laden macht.
Der wirklich, also ohne den würde es BDR so.
Also die Folge scheinst du noch nicht gehört zu haben, die ist schon ein bisschen länger her, aber wenn du mal richtig Zeit hast, zieh dir die rein, die ist richtig informativ, was das Thema angeht und Offenbacher Slang, unschlagbar, Günter Schabel.
Okay, nee, die habe ich nicht gehört.
Ja, Vizepräsident Leistungssport, das macht er.
Ah ja.
Ah, okay.
Ja. Da gibt es ja noch viele, ich habe mir das, wie gesagt, ein bisschen durchgelesen, es gibt ja noch viele andere Disziplinen im Radsport. Ja? Also da gibt es jeweils nochmal einen Vizepräsidenten für Kunstrad und Radpolo und Radball und was es noch alles gibt.
Aber jetzt, was mich schon mal interessieren würde, ist, hast du irgendwie nach der politischen Karriere irgendwie so Ambitionen, in irgendeine Funktion im Sport stattzufinden? Also keine Ahnung, wie sei es im Triathlon oder Radsport, da irgendwas zu machen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie lange man so Politiker sein möchte. Ist ja sicherlich auch nicht immer angenehm, wie ich mir vorstellen kann.
Nö, und das ist ja, ich habe da jetzt mit aufgehört.
Und, ja, du bist aber noch im Bundestag, ne?
Ja, genau, ich bin Bundestagsmitglied, aber jetzt nicht mehr in der Regierung und habe auch nicht mehr vor, in der Regierung zurückzugehen. Bin jetzt 10 Jahre Minister geworden und irgendwann ist dann auch mal gut. Und hatte mich bisher so richtig mit der Frage noch nicht beschäftigt, ob ich irgendwie im organisierten Sport irgendwie so Funktionär, also der Begriff, den finde ich schon irgendwie so ein bisschen abschreckend. Ich dachte eigentlich, oder hatte mir vorgenommen, mehr Rad zu fahren und so, aber nicht unbedingt jetzt ein Sportfunktionär zu werden. Also vielleicht fühle ich mich auch noch ein bisschen zu jung dafür.
Nee, ist auch gut, finde ich. Also besser, das wäre die nächste Frage, sportliche Ziele.
Sportliche Ziele, also ich würde gerne mit dem Rennrad eine Alpenüberquerung machen. Also es sind halt so Sachen, die irgendwie ein paar Tage in Anspruch nehmen, die ich bisher nie so gemacht machen konnte. Ich bin die letzten beiden Sommer war ich in den Dolomiten und das hat echt Laune gemacht, dort zu fahren. Das würde ich mal gerne so in einer längeren Tour machen. Also richtig Berge fahren, also eine Alpenüberquerung, aber auch die Pyrenäen, da würde ich mich mal gerne ein paar Tage austoben.
Habe ich letztes Jahr gemacht, kann ich nur empfehlen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Eine Alpenüberquerung?
Ja, wir sind im Allgäu losgefahren und dann bis zum Gardasee.
So richtig komplett mit Gepäck oder dann irgendwie so
organisiert? Ja, wir hatten einen Fahrer, der das Gepäck quasi transportiert hat. Also jetzt so mit Bikepacking wollten wir das nicht machen. Aha. Dafür hat die Fitness bei den meisten noch nicht gereicht. Mir inklusive leider, muss man sagen. aber ja, so hat mir das ein bisschen organisiert, dass immer einer das Gepäck von A nach B gebracht hat. Und dann ist die Radtruppe dann halt morgens losgefahren. Und
wie lange seid ihr unterwegs gewesen? Sich
getroffen. Ich glaube, wir haben es in 4 oder 5 Tagen gemacht. Also, aber da kann man natürlich noch das länger oder kürzer gestalten. Ne? Also wir haben jetzt auch so mehr oder weniger den direkten Weg genommen.
Ja, ja, schön, hört sich gut an. Steht auf der Liste.
Die Strecken kann ich dir weiterleiten.
Ja, gerne.
Also ein paar gute Strecken hat man gemacht. Also es gibt ja nicht viele Möglichkeiten mit dem Rennrad die Alpen zu überqueren. Also es läuft ja immer so auf dieselben Pässe hinaus. Aber so hinten raus, also je nachdem, welches Ziel du dann hast, Richtung Gardasee, da haben wir noch mal so ein paar schöne Nebenstrecken auf jeden Fall gefunden.
Ja, das wäre ein schönes Projekt.
Nee, Vorsicht, das ist 2029. Besenwagenpartei hat in einem Erdrutschsieg jetzt doch die Wahl gewonnen. Kanzlerkandidat Maas bestimmt sein Kabinett. Welche Posten erhalten wir?
Ja, 3.
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, ich würde mal sagen, Paul wird Außenminister. Er ist ja noch am meisten so unterwegs bei seinen ganzen Gravel-Rennen, an denen er jetzt teilnimmt. Ich würde mal sagen, Andi wird Innenminister. Da braucht man welche von der schnellen Truppe mit einer hohen Endgeschwindigkeit, um die Guten vor dem Bösen zu schützen. Und bei Bastian, glaube ich, würde Verteidigungsminister.
Keine Kompetenz oder zu viel Kompetenz.
Verteidigungsminister ist ja Basti, glaube ich.
Ja, da interessiert mich jetzt aber die Begründung.
Weil wir ja gerade auch, wie wir aktuell sehen, wir wollen ja Kriege verhindern mit Diplomatie, also einer, der viel redet, gut reden kann, Menschen überzeugen kann, ist da genau an der richtigen Stelle, damit Worte und nicht Waffen sprechen.
Das hat mich überzeugt.
Ja, das haben wir auch nochmal gute Diplomatie zusammengefasst. Und das wäre, ich hoffe, da haben sie jetzt auch quasi die ganzen...
Ich gründe dann auch ein Radsportteam als Verteidigungsminister.
Ja, also das wäre... Der französische Kollege würde sicherlich hilfreiche Tipps geben können. Aber gibt es das nicht irgendwie so bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, so bei der Sportförderkompanie oder wie das heißt?
Ist nicht so richtig.
Was
klar.
Was gibt es da nicht?
Ein Team.
Sport.
Klar.
Ja. Team Radnet ist ja, kommt dem schon sehr nahe.
Ja, genau.
Also ist ja auch quasi vom Verband. Verbandsnahes Team, sagen wir mal so.
So kann man das sagen, ja, genau. Aber jetzt so wie es, so extrem wie es in Frankreich war, gab es das nicht. Aber ich glaube, es gab es nur wirklich in der Zeit, wo der Minister halt im Amt war. Ne? Ich glaube, das erste Jahr, wo man es cutten konnte, hat man es auch direkt wieder gecuttet, das Team.
Ja. Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerass.
Also das ist das erste Mal ein Besenwagen, um mal irgendwie so ein paar...
Stimmt, das stimmt.
Also ich mein, Besenwagen war ich noch nie und meinen schlimmsten Hungerhast hatte ich irgendwie im
Sommer. Ah, die hast du vorbereitet.
Ja, okay. Ab und zu bleibt was hängen.
Jetzt wäre es interessant, ob du die anderen Kategorien auch vorbereitet hast. Bester Teamkollege und schlechtester Teamkollege.
Das Fahrerbingo quasi.
Fahrerbingo quasi.
Ich dachte, die Frage hättet ihr nach, wer war das, Lisa?
Ja, genau,
Lisa ist da rausgenommen.
Genau, ja.
Nee, ich würde sagen, der beste Kollege ist der Franzose. Also echt, also nicht nur wegen Radsport. Guter Teamplayer, der in der Lage ist, Helferdienste zu leisten, genauso wie ein Team zu führen. Schlechtester Kollege ist jetzt ein bisschen schwierig.
Ich habe einen Vorschlag.
Ja,
mach mal. Turkmenistan.
Wieso?
Kennst du den? Den Präsidenten da?
Ich war mal vor Corona.
Auch so ein riesen Radsport-Fan, der Typ. Und
hast du die Videos gesehen von
dem? Inszeniert denen, sich immer in so Paraden und so, wo er dann, alle fahren Fahrrad und er fährt auch Fahrrad und auch selbst die UCI hat da schon irgendwelche Mittel freigeschaltet Richtung Turkmenistan. Ist aber sehr fragwürdiger Kollege. Oh ja, das, da wirst du besser Bescheid wissen als wir.
Ja, es gibt schon so ein paar Länder, die echt massiv in Radsport eingestiegen sind. Also Usbekistan war mir jetzt noch nicht so Begriff, aber Kasachstan, wenn man da war oder die hier waren, die haben immer mit Astana rumgemacht, weil sie alle irgendwie wussten, dass ich was mit Radsport zu tun hatte. Und natürlich in den letzten Jahren die Vereinigten Arabischen Emirate, die mit ihrem eigenen Team da sind. Also ich habe zu Hause auch ein gerahmtes Hinterglas, gerahmtes gelbes Trikot signiert von Pogacar, das mir mein Kollege aus Abu Dhabi geschickt hat, weil er auch wusste, dass ich irgendwie Radsport mag.
Ja. Gurbanguly Berdi Muhammedov. Ich habe den Namen echt schon oft versucht auswendig zu lernen, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe gerade nochmal geguckt. Turkmenistan. Auf jeden Fall nochmal der Social-Media-Tipp, sich das Video aus dieser amerikanischen Talkshow anzugucken, wo sie ihn zerlegen. Das ist sehr lustig und Radsport Content. Ja, dann also zum Abschluss erzähl die Dolomiten-Hungerast-Geschichte.
Ja, das ist jetzt irgendwie nicht viel anders als andere Hungerast-Geschichten. Also,
welcher Pass hat dich aufgestellt?
Kann ich ja gar nicht mehr genau sagen, weil ich bin da immer gefahren mit dem Sohn des Hotelbesitzers, der die Strecken ausgesucht hat. Die erste Runde haben wir relativ schnell nach Ankunft da in Südtirol gemacht. Und ich bin da in so den ersten Anstieg reingeknallt und hatte nicht richtig gegessen. Und irgendwann echt war gar nichts mehr da. Und ich bin... hing irgendwie auf dem Rad, stand mitten auf der Straße, was ein bisschen peinlich war, weil meine ganzen Personenschützer hinter mir hergefahren sind im Auto und sich das alles angucken durften und sich schon gedacht haben, naja, der übertreibt es mal wieder. Also das war peinlich aufgrund der Umstände. Das war auch so wirklich das Schlimmste, wo ich echt gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle über meine Gliedmaßen und brauchte echt mal eine Zeit lang, bis es wieder weiterging.
Da sind wir wieder bei dem Thema, dass eigentlich Leute, die nicht Radsport machen, gar nicht wissen, was ein Hungerast ist und wie sich das anfühlt. Das kannst du in keinem anderen Sport so erfahren, glaube ich.
Ja, ist auf jeden Fall schwierig, ja. Aber ja. Ich glaube, Laufen geht das auch noch ganz gut. Und ich glaube, Triathlon auch.
Ja, also beim Laufen ist dann, glaube ich, auch, dann tun dir vorher dann auch vielleicht die Gelenke zu weh oder es geht in die Richtung und bist dann auch motorisch gar nicht mehr in der Lage, kriegst Krämpfe und sowas. Das ist ja alles dann, beim Radsport kriegst du ja nicht mal einen Krampf.
Ich hatte heute noch beim E-Mails beantworten Hungerass. Also ich weiß nicht, es kommt regelmäßig vor, auch in anderen Betätigungen.
Es hat bei dir allerdings andere Gründe.
Na gut, dann ist es Zeit, sich zu bedanken für deine Zeit.
Sehr gerne.
Lustige und nette Überraschung auf jeden Fall. Hier im Besenwagen.
Die sind für mich auch.
Ja. Gut, dann vielen Dank und genau.
Ja, wir.
Ich glaube, wir sehen dich eher, als du uns siehst.
Ja, wer weiß.
Ja, obwohl, mittlerweile.
Naja, vielleicht mal auf der Straße, Paul. Irgendwie.
Das stimmt.
Berlin, Süd raus, Stahnsdorf.
Du, ich kann dich auch gerne mal in die Trainingsgruppe integrieren. Der Roger Kluge sucht noch neue Trainingskollegen, weil jetzt der Philipp Walz, der hat aufgehört, der Christoph Pfingsten, das war ja hier unsere Gruppe. Das heißt, er sucht eh noch Partner. Von daher, wenn du mal schönes Motortraining machen willst.
Nee, also keine deprimierenden Erlebnisse mehr.
Aber Roger ist, glaube ich, ganz easy so.
Genau, und der redet auch gerne. Der ist,
also wenn der beim Radfahren noch reden kann, heißt das nicht, dass ich, wenn ich mit ihm Radfahre, dann auch noch reden kann.
Ja, aber das ist ja das Gute. Das ist wie Training mit Vogte früher. Als ich Juniorenfahrer war, habe ich schon mit Vogt trainiert. Und es war so schnell vorne, dass ich halt nicht mehr reden konnte und mich auf die Straße konzentrieren musste. Aber er hat eh die ganze Zeit geredet. Man musste nur mit Kopfnicken oder Ja oder Nein antworten. Das war sehr, sehr gut. Und so ähnlich kann es bei Roger auch sein, wenn du Glück hast. Von daher.
Alright.
Gut. Vielen Dank.
Einen schönen Abend noch.
Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke auch. Alles Gute für euch.
Bis demnächst.
Danke gleichfalls.